Hallo und herzlich willkommen im Peer Zinke Podcast. Wenn dir die Folge gefällt, schon mal vorneweg, dann freue ich mich, wenn du hier ein Abo dalässt, beziehungsweise einen Kommentar. Und jetzt ganz viel Spaß mit Peer Zinke und seinem heutigen Gast.
Hallo, mein Name ist Sarah Stürenberg und ich weiß gerade gar nicht, was ich noch sagen soll, wer ich bin. Ich arbeite im Theaterbereich im weitesten Sinne. Ich mache Dramaturgie, Produktion, arbeite gerade für den LAFT, also den Landesverband Freie Darstellende Künste Berlin, und zwar dort für das Performing Arts Programm Berlin und konzipiere und organisiere dort unter anderem Fachveranstaltungen. Also Fachveranstaltungen für freie darstellende KünstlerInnen. Und darüber hinaus bin ich auch hier am Haus der Statistik involviert in der Spielstättenentwicklung. Da gibt es ja diesen Forschungsprozess zur Entwicklung einer kommenden Spielstätte und den begleite ich, den koordiniere ich gemeinsam mit zwei anderen oder habe den koordiniert, der ist ja jetzt gerade erstmal in der ersten Phase abgeschlossen. Und so habe ich auch diverse Menschen kennengelernt, die mich hier heute eingeladen haben.
Ja, und das sind wir schon direkt im Thema. Das Thema ist nämlich Biografie. Ist immer interessant zu erfahren, wie bist du zu dem geworden, der du heute vor uns sitzt?
Ich weiß nicht, hast du die Frage schon anderen gestellt und konnten andere eine einfache Antwort darauf geben? Ich kann so versuchen, ein paar so berufliche Punkte zu benennen. Also ans Theater bin ich eigentlich zufällig gekommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal, als ich Teenagerin war, Künstlerin werden, bildende Künstlerin. Und das hat aus diversen Gründen aber nicht geklappt. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, Theaterwissenschaft zu studieren. Und dann habe ich erst in Paris studiert, dann danach in Berlin. Dann bin ich nochmal nach Dublin gegangen für ein akademisches Jahr. Bin dann wieder nach Berlin zurückgekommen und habe dann angefangen in Karlsruhe am Staatstheater zu arbeiten als Dramaturgin, also erst als Assistentin, dann als Dramaturgin und Produktionsleiterin in der dortigen Bürgerbühne, also so Volkstheater heißt die Sparte dort, das ist dann so Theater mit Nicht-Profis und Profis gemischt und da habe ich drei Spielzeiten gearbeitet und nachdem ich dort fertig war, bin ich wieder nach Berlin zurück. Und dann kam Corona. Und ich dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Ich brauche irgendwie einen Job, ich brauche irgendwie auch Geld. Und dann habe ich parallel schon angefangen gehabt, mein Masterstudium zu machen, weil ich nach dem Bachelor direkt nach Karlsruhe bin und habe dann mein Masterstudium später eben nochmal aufgenommen. Und dort hat dann ein Dozent von mir mich an ein freies Kollektiv vermittelt, die aufgrund von Corona eine Produktionsleitung gesucht haben, weil es da zu so vielen Verschiebungen in den ganzen Projekten gekommen ist, dass es plötzlich überall Bedarf gab an Menschen, die Dinge organisieren, die Fördermittelanträge verwalten, die Gelder kontrollieren und Budgets aufstellen etc. Und so kam ich irgendwie so in diesen Produktionsbereich und in die freie Szene rein. Also da hatte ich noch gar nicht so viele Kontakte, als ich nach Berlin zurückgekommen bin. Und für mich war Corona quasi so eine Möglichkeit, plötzlich ganz viel zu arbeiten. In bisschen anderem Arbeitsfeld, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, aber trotzdem sehr wertvolle Möglichkeiten haben sich da aufgemacht.
Was hast du vorgestellt?
Naja, ich hatte ja als Dramaturgin gearbeitet, also ich habe ja inhaltlich die Inszenierungen begleitet, ich habe auch eigene Bühnentexte geschrieben, die inszeniert wurden, ich habe auch eigene Regiearbeiten realisiert und hatte parallel zu meiner Tätigkeit am Staatstheater freiberuflich 2019 noch eine Videodokumentation realisiert über die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe. Das ist so eine Walter-Gropius-Siedlung. Und habe da gemeinsam mit Nina Rindt, einer Architekturhistorikerin, eine Videodoku gedreht über die Bewohner und Bewohnerinnen dieser Siedlung. Und die wurde dann Ende 2019 im ZKM ausgestellt. Und ich dachte, Ende 2019, von hier aus geht's jetzt weiter. Ich habe erste eigene künstlerische Arbeiten realisiert. Ich habe erste eigene künstlerische Arbeiten am Staatstheater gezeigt, im ZKM gezeigt. Super. Und so hatte ich mir das vielleicht vorgestellt, dass es von dort aus mit der künstlerischen Arbeit weitergeht. Und dann kam Corona. Und dann kam es ein bisschen anders. Aber so Einbrüche in Biografien oder so Veränderungen sind ja einfach manchmal so Wegveränderungen. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal so zu dem Thema Biografie gehen, dann gibt es natürlich immer wieder so Momente, wo man merkt, da gab es plötzlich eine Abbiegung, mit der man nicht gerechnet hatte.
Ja.
Da geht es plötzlich in eine andere Richtung.
Aber trotzdem gibt es irgendwie ein Ziel.
Sag nochmal.
Aber trotzdem fällt sie irgendwie ein Ziel.
Genau, also und das Ziel, dass vielleicht ein neues Ziel ergibt sich daraus, das vielleicht aber auch gar nicht schlecht ist. Ja, also vielleicht ist das sogar, vielleicht ist auch der neue Weg eigentlich viel spannender als der, den man sich vorgestellt hatte.
Das ist ja ein ultra spannende Biografien. Da sich keine Biografie irgendwie doppelt.
Mhm.
Jede Biografie schreibt irgendwie ein anderes Rhythmus. Und es ist sehr spannend, wie ich finde.
Ja.
Du hast gesagt, du bist Dramaturgin. Mich würde interessieren, wo du den Unterschied siehst zwischen Laienschauspieler und einem professionellen Schauspieler.
Mhm. Gute Frage. Schwierige Frage. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied für mich darin liegt, ob jemand eine Ausbildung hat oder nicht eine Ausbildung hat, sondern in der Frage danach, an was für Formaten arbeitet man gemeinsam. Und man kann auch natürlich mit professionell ausgebildeten SchauspielerInnen an ähnlichen Formaten arbeiten wie mit nicht ausgebildeten SchauspielerInnen. Meine Erfahrung ist, zumindest aus der Arbeit, die ich begleitet habe oder die ich selber gemacht habe, dass die Formate mit den nicht ausgebildeten Schauspielern oder auf die nicht ausgebildeten Schauspieler auf diese ausgerichtet sind letztlich. Also dass man nicht versucht, die LaiendarstellerInnen, dass man nicht versucht, einen Sarah Kane oder einen Shakespeare oder ein Handke mit denen aufzuführen, im Zweifel. Ja, das passiert aber auch. Also auch das gibt es in den partizipativen darstellenden Künsten und in der Bürgerbühne. Nur aus meiner Arbeit heraus oder in der Arbeit, die ich begleitet habe, war das nicht die Grundlage. Da war die Grundlage ein dokumentarisches Theater. Ein Theater, das die Lebensrealitäten und Erfahrungen, die Perspektiven der Darstellenden einbezieht in die Stückentwicklung, also es wurden Performances, es wurden Inszenierungen mit den Darstellenden erarbeitet, anhand von bestimmten Themen, für die diese wiederum sogenannte Expertinnen des Alltags sind. Also das ist so ein Begriff, den Rimini-Protokoll geprägt hat. Rimini-Protokoll sagt euch vielleicht was, dieses sehr berühmte, eines der sehr berühmten freie Szene-Kollektive, die haben den Begriff der Experten des Alltags geprägt und mit dem hantieren viele. Ja? Also man bezieht Menschen ein, die in irgendeinem Bereich eine Expertise haben. Und diese Expertise muss eben nicht sein, dass sie ausgebildete SchauspielerInnen sind. Das war jetzt wirklich nicht trainiert. Ich hoffe, es hört niemand aus meinem Arbeitsfeld. genau.
Wenn wir die Uhr 5 Jahre weiter sind, was machst du da?
Also du stellst so existenzielle Fragen, mit denen man sich eh immer so plagt, wenn man so in der Kulturbranche arbeitet und sich denkt, oh Gott, wo bin ich nur in 5 Jahren? Aber ich kann das nur so abstrakt beantworten. Also ich hoffe, dass ich in 5 Jahren an einem Punkt beruflich bin oder auch so in meinem Leben, an dem ich so viel Wissen und Expertise und Beziehungen und Selbstvertrauen aufgebaut habe, dass ich noch viel selbstverständlicher Dinge gestalten kann. Ja, also dass man die Strukturen, in denen man arbeitet, in denen man sich bewegt, dass man die maßgeblich mitgestaltet. Das kann ich jetzt noch gar nicht genau benennen, wie das aussieht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte Chefin von einem Theater sein oder ich möchte Kuratorin werden. Oder also ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, in denen ich mich bewege und in denen versuche ich mir gerade möglichst viel Spielraum aufzubauen. Und das aber auch immer im Hinblick darauf, mit anderen gemeinsam diese Räume zu gestalten. Und da gilt es einfach weiter, Beziehungen aufzubauen, Kontakte zu pflegen, Netzwerke auszubauen und aber auch Expertise auszuweiten. Also man kann auch nur dann gut gestalten, wenn man ein bisschen Ahnung hat von dem, was man da macht. Insofern.
Und auch andere Meinungen sich mit dazu hören.
Und andere Meinungen dazu. Und deshalb meine ich auch Netzwerke, Beziehungen. Also mit wem arbeitet man? Und mit wem gestaltet man diese Räume, die man da gestalten möchte? Und da habe ich ganz doll Lust, noch ganz viele Menschen und Akteure und Akteurinnen kennenzulernen und Allianzen zu bilden mit diesen Menschen. Genau, also das, und ich hoffe, dass ich in 5 Jahren da weiter bin. Also, dass man in 5 Jahren an einem Punkt ist, wo man sagt, ach, man befindet sich in so einem guten Gefüge, in so einem guten Gefüge von interessanten, schlauen, aufmerksamen Menschen, die engagiert sind und Interesse haben, die darstellenden Künste und die Kulturpolitik zu beeinflussen.
Letztlich gesehen entwickelt sich ja das Leben immer weiter. Also, selbst wenn du überhaupt keine Ahnung mehr hättest, wo in 5 Jahren
das stimmt, ja.
Man muss halt nur versuchen,
Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man so offen bleibt und eben auch diese Abzweigungen, also diese neuen Wege, die sich ergeben, wie, ich bin ja nicht die Einzige, die das während Corona erfahren hat. Ich gehe mal davon aus, für fast alle gab es da so maßgebliche Veränderungen, ja, und die aber auch als Chancen zu begreifen und als Möglichkeiten zu begreifen, Neues kennenzulernen und Neues zu entwickeln und jetzt nicht nur in Bezug auf Corona, sondern generell, also du sagst es ganz richtig, das Leben geht eh weiter im besten Falle und es tun sich neue Dinge auf und die sehen vielleicht anders aus, als man sich das vorgestellt hatte oder vielleicht auch anders, als man darauf hingearbeitet hatte. Aber ich glaube auch, solange man da irgendwie, dann macht sich halt die Tür auf und nicht die, dann gehe ich halt durch die Tür. So, mal gucken, was dahinter ist. Glaube ich auch.
Ja, und das Spannende eben, man hat so eine leise Vorahnung, was morgen passieren könnte, aber wissen tun wir es nicht.
Das stimmt, ja.
Wenn du eine Biografie schreiben würdest, über dein bisheriges Leben, wie würde das heißen?
Wie das heißen würde? Ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich sehr schlecht darin bin, mir Titel zu überlegen. Das müssen immer andere machen, ehrlich gesagt, auch für Veranstaltungen und Stücke. Und also da muss ich, glaube ich, wirklich passen. Da würde ich die Biografie im Zweifel schreiben oder im besten Fall noch schreiben lassen und irgendwer anderes kommt mit einem guten Titel um die Ecke. Das kann ich, glaube ich, nicht sagen.
Wir haben ja auch eine Folge zusammen aufgenommen, Michael und ich. Und wir sind auch die Fraktion, wenn wir eine Biografie über uns schreiben müssen würden, würde das auch jemand von uns schreiben.
Ja. Das kann man ja auch gar nicht selbst. Man kann ja, also mal klar gibt es also viele Menschen, die Autobiografien verfassen, oder also schreiben die das wirklich selbst. Aber ich könnte nicht mein eigenes Leben beschreiben. Das muss schon wer anderes machen. Und dann stimmt das wahrscheinlich eh alles nicht, was die Person geschrieben hat. Das ist ja eh ganz klar. Aber da kann man ja jetzt noch viel tiefer in Biografietheorie einsteigen. Da gibt es natürlich eh ganz viele.
Ich finde das sowieso spannend, wenn die Schreibarbeit jemand anderes macht und ich dann immer nur mal teilweise die Schreibprozesse bekleide und eben immer nur Stichpunkte hingebe und dann den künstlerischen Part übernehmen kann, wie er mich einfach wahrnimmt. Ich glaube, das macht nochmal authentischer. Weil man ist ja auch wieder, da ist man vielleicht auch wieder zu perfektionistisch veranlagt. Man kommt dann zu keinem Ende. Das steht mir eine wahnsinnig große Aufgabe vor, selbst eine Biografie zu schreiben.
Ja, aber auch wenn jemand anderes die Biografie schreibt, wird natürlich ausgewählt, was wird beschrieben, was wird nicht beschrieben. Also ich weiß gar nicht, ob authentisch da überhaupt, ob das, ich glaube nicht, dass das geht. Ja? Also auch die Schreibende wird immer eine Auswahl treffen und wird immer Dinge letztlich subjektiv beschreiben. Also ich habe da vor kurzem tatsächlich mich so ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt, weil ich versucht habe, die Biografie einer Autorin der 1930er Jahre zu rekonstruieren. Und im Zuge dessen habe ich unterschiedliche Biografien über diese Autorin mir angeschaut. Und die Differenzen in der Beschreibung dieser Person, also in ganz einfachen Fragen, die sind teilweise eklatant. Also jetzt nur so als ein Beispiel. Und da gibt es wirklich einen richtigen Streit zwischen den Biografinnen darüber, wie Quellen zu interpretieren sind und darüber, ob jetzt die Autorin damals selbst noch Einfluss genommen hat auf das Schreiben ihrer Biografie, ja, also indem sie Teile gelesen hat, also als das erste Mal über sie geschrieben wurde, indem sie Teile gelesen hat und redigiert hat und kommentiert hat und ob das nicht dann auch den Text letztlich die Arbeit über sie verfärbt hat etc. Also da gibt es ganz viele, insofern weiß ich gar nicht, ob man überhaupt irgendwie dahin kommt, eine authentische Biografie jemals zu verfassen. aber.
Ich finde es, werde ich kurz auch. Ist ja im Grunde wie so eine Art Annäherungsprozess auch. Also man kann ja nie wirklich 100% das Bild wiedergeben von dieser Person. Das war aber auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Erstes Stichwort viel mit Dokumentartheater, wo man ja auch vor der Schwierigkeit steht, ich muss mich halt möglichst annähern, aber wie kann ich das gut auf die Bühne bringen? Da vielleicht an dich die Frage, wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um?
Na, es gibt da einfach so bestimmte, also ich kann eh nur aus dem kleinen aus den kleinen Arbeitserfahrungen sprechen, die ich jetzt gemacht habe. So, ne? Also ich kann jetzt nicht für andere RegisseurInnen sprechen oder andere Formen der Arbeit. Aber in der Arbeit, die ich begleitet habe oder die ich selbst durchgeführt habe, gibt es Möglichkeiten der Abstraktion, der Verfremdung, der Distanzierung auch. Das heißt, die Darstellenden haben zwar die Möglichkeit und sind auch eingeladen, ihre Biografien, ihre Realitäten und Perspektiven in die Stückentwicklung mit einzubringen, in die Entwicklung dieser Arbeiten ganz aktiv und ganz explizit einfließen zu lassen. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, das zu abstrahieren oder zu so zu verfremden, dass es a. anonymisiert wird und b. vielleicht eine allgemeingültigere Frage daraus entsteht, die gar nicht mehr erstens der konkreten Person zuzuordnen ist und vielleicht auch gar nicht mehr so sehr ins Detail über das Leben der Personen geht. Und das dient natürlich auch dem Schutz der Mitwirkenden. Also manchmal gibt es auch Momente, in denen tatsächlich einzelne Darstellenden auf der Bühne stehen und ganz, ganz ungefiltert ihre, oder weitestgehend ungefiltert ihre also Teile ihrer Biografie einfach erzählen, beispielsweise in einer Art Monolog. Aber in den meisten Fällen der Arbeiten, die ich begleitet habe, wurde es letztlich eigentlich auf einer abstrakteren Ebene dann verhandelt, sodass die Darstellenden auch geschützt sind auf der Bühne.
Ja, okay.
Hast du schon Spiegeln, wo verschiedene Menschen zusammenkommen?
Ob ich was mit?
Hast du schon Stücke gemacht, wo
Stücke gemacht, wo
verschiedene Menschen zusammenkommen?
Also es kommen meistens unterschiedliche Menschengruppen zusammen oder unterschiedliche Menschen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt immer so Gruppen, die aufeinandertreffen, sondern so Individuen, die irgendwie aufeinandertreffen, die sich sehr unterscheiden. Und ich glaube, so am klarsten in Gruppen zu unterteilen wären geflüchtete Projekte, Projekte mit Geflüchteten, mit Menschen mit Fluchterfahrung, die ich begleitet habe, wo man sagen kann, okay, da gibt es einfach die zwei Gruppen, Menschen mit Fluchterfahrung und Menschen mit Nichtflucht, also ohne Fluchterfahrung. Und aber ansonsten glaube ich, lassen sich die einzelnen Individuen gar nicht so in Gruppen unterteilen, sind aber in sich alle sehr unterschiedlich und bringen sehr unterschiedliche Welten mit und auch Wissen und auch Können. Und da gilt es natürlich immer zu schauen, wie man so arbeitet, dass man allen gerecht wird. Ja? Also wie kann man so arbeiten, dass es für alle funktioniert? Wie kann man einen diskriminierungssensiblen Raum schaffen, der einerseits all diese unterschiedlichen Perspektiven beinhaltet und gleichzeitig aber auch sicherstellt, dass sich alle wohlfühlen? Und das ist nicht immer so ganz einfach und das ist auch nicht immer gelungen. Ja, also da entsteht natürlich auch der ein oder andere Konflikt. Da muss man Methoden entwickeln, wie man mit diesen Konflikten umgeht. Also Konflikt ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Konflikt kann ja auch sehr fruchtbar sein. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man da Handwerk hat, wie man mit diesen Konflikten umgeht.
Denkst du, ich brauche mehr so eine Form, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und die sich durch Theaterarbeit näher kommen?
Ich weiß nicht, ob es davon mehr braucht. Ich glaube, es gibt da schon einiges von. Die Frage ist, wie bekannt ist das, ja? Also wie erreicht man noch weitere Menschen, die das noch gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt oder dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, Theater zu spielen zum Beispiel? Also ob das jetzt wirklich ganz klar Laienprojekte sind, irgendwelche Laientheatergruppen in so wirklich ganz, ganz kleinen Theatern oder Improgruppen oder ob das professionell geförderte Projekte sind, von denen aber auch ganz viele einfach gar nicht wissen, dass es das gibt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es so mehr braucht oder ob es da eine andere Kommunikation miteinander braucht, eine andere Sichtbarkeit vielleicht für diese Möglichkeiten, die es gibt.
Hast du noch Fragen an
mich? Ja, ich frage mich, ich habe mich gefragt, wie ihr auf der, oder wie du oder ihr, ich weiß gar nicht, wie sehr ihr da gemeinsam das denkt, aber wie ihr auf das Thema gekommen seid, ja, und was denn in deiner Biografie letztlich eigentlich stehen müsste, wenn sie denn von einer anderen Person geschrieben wird.
Also Jakob, der das Festival geplant hat, der, den habe ich im März, am Freitag, so kennengelernt und habe mit ihm eine Sache zusammen mit meinem Podcast gearbeitet und er meinte, dass der Testwimplan und dass er eigentlich super cool wäre, wenn ich mit dem Podcast das Programm irgendwie bereichere. Mhm. Und das Thema war letztlich auch Jakob vorher. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil, wie gesagt, Biografien schreibt das Leben ganz individuell und macht super Spaß, sich die verschiedenen Biografien halt einfach anzuhören. Deswegen, elf Folgen sind ja nicht, ich denke, das könnte ein eigenes Podcast-Format sein, in dem man sich Haufen Leute die ihre Biografien halt erzählt. Ja, in meiner Biografie würde ich ja in erster Linie liebt das Abenteuer und das Risiko.
Liebte Abenteuer und?
Und das Risiko.
Und das Risiko, okay.
Ich war gestern, also wir sind jetzt Donnerstag mittags hier. Und gestern hatte ich zum Beispiel Pallo frei. Da waren wir bei Fernberlin Fallschirmspringen.
Du warst gestern Fallschirmspringen? Ja. Wow. Und also ich habe ja sehr doll Höhenangst und kann mir das so gar nicht vorstellen. Wie war es? Kann man das hier in Berlin, in Brandenburg dann, oder?
Ja, das ist 60 Kilometer nördlich von Berlin.
Okay.
Das war gestern auch schon mein neuer Sprung. Also ich bin da überhaupt nicht mehr aufgeregt.
Okay.
Im Grunde ist da nur noch Vorfreude taub.
Okay, krass.
Genau.
Das ist für mich der absolute Horror.
Ja.
Okay.
Das würde grob in meiner Biografie sehen. Liebt Abenteuer und das Risiko.
Okay, cool.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden? Das war dein neunter Sprung?
Ja.
Du warst jetzt schon 9-mal falsch im Springen? Und was machst du sonst, wenn du nicht gerade Fallschirmspringen gehst? Also,
Ich bin halt fast über zwei Jahren in Podcast in meiner Freizeit. Arbeite noch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und habe da einen Außenarbeitsplatz in einer Physiotherapie. Bin in zwei Vorständen als Vorsitzender aktiv. Genau. Also langweilig wird es bei mir auf jeden Fall nicht.
Ja, das glaube ich. Und was sind das? Wo bist du in den Vorständen?
Das ist einmal der Verein Wohnsinn. Der Verein Wohnsinn hat. Also der Verein Wohnsinn. Nee, das Konzept des inklusiven Wohnens weiter verbreiten in Deutschland. Und der zweite Verein, der ist ganz frisch gegründet, der heißt Inc, inklusives Netzwerk Kultur. Da wollen wir KünstlerInnen mit und ohne Behinderung miteinander vernetzen.
Inc., inklusives Netzwerk für Kultur.
Ja.
Total gut, da können wir mal mit dem Performing Arts Programm vielleicht auch, und ich sage das jetzt einfach so, meine Chefin hört es wahrscheinlich nicht, aber können wir einfach mal so in Kontakt kommen vielleicht, ja, weil das ist ja für uns auch immer wieder Thema, ne? Also ja, wenn wir auch so Fachveranstaltungen machen und wenn wir Wissenstransfer in die freie Szene machen, ich weiß nicht, ob ihr da auch einen, habt ihr da auch einen darstellenden Künstler in Fokus oder ist übergreifend wahrscheinlich, ne?
Mein Vorstandsmitglieder, die sind auch on top mit Arbeit zu. Also ich denke, da muss ich einfach die Vereinsinternen Strukturen festigen, bevor wir dann.
Bevor ihr euch durch mich stressen lasst mit Vorhaben.
Nein,
ich weiß.
Ich bin da super aufgeführt, der hat in dem Nachgang gerne Kontaktdaten austauschen. Also voll gerne.
Ja, aber total spannend, also dass du so viel Vorstandsarbeit auch machst, ne? Also ich kenne viele, die, also wir suchen ja auch immer wieder für den LAFT, also für den Landesverband, immer wieder neue Vorstands-, also es gibt ja so eine regelmäßige Vorstandswahl. Ja. Und das ist ja, also diese ehrenamtliche Arbeit ist ja auch nicht für alle attraktiv und auch nicht für alle machbar.
Also ich bin jemand, der ist mit Herz dabei. Also wenn mich eine Sache gepackt hat, dann bin ich da auch meistens mit Feuer und Leidenschaft dabei.
Super.
Genau. Ich würde sagen,
wir sind soweit, ne?
Vielen Dank, liebe Sarah, für das bereichernde Gespräch.
Danke dir und danke dir auch. Also danke euch für die Einladung und es hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Jetzt winken wir noch heute den Kamera und verabschieden die Zuschauer. Tschüss.
die neue Folge im Piazinke-Podcast. Wir hoffen, du hattest viel Spaß und es hat dich unterhalten. Wenn dem so ist, lass doch gerne ein Abo da bzw. einen Kommentar und gib uns vielleicht auch konstruktive Kritik, wie es dir gefallen hat und was wir besser machen können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du wieder am Start bist hier im Piazinke-Podcast zur nächsten Folge.